Ich habe früher auch immer gedacht, irgendwie, ja, ich habe vieles gedacht, was dann als Erwachsener anders war. Zum Beispiel, dass der Bofrostfahrer immer Eis dabei hat und der ist nie ausverkauft. Aber das war dann als Kind enttäuschend, als das Eis, was ich gerne wollte, nicht da war.
Und da hat alles angefangen.
Da fing damals.
Aus diesem Trauma heraus ist der heutige Conny gewachsen.
Das ist wirklich. Halle. Ja, und dann musste ich andere Dinge essen und hab halt gewartet, bis er wieder kommt.
Ich hab wochenlang nur meinen salzigen Daumen gelutscht.
Ja, er hat's nie gehabt. Und ich gewusst, dass die Alien-Kantine offen hat. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Das war einfach so.
Da kam's.
Obela, Folge 50.
Ground Zero von Connys Psyche. Ist der Bofrost-Vorfall damals. 1900, weiß ich nicht, 89.
Ja, Project Bofrost. Alle Falle, ey. Da gab es ja noch Eismann und Butterblom.
Sagt mir alles nichts. Das war alles zu teuer für uns.
Ja.
So ein Quatsch hat mir die.
Aber großartig. Ja, herzlich willkommen zur Alarmstufe Beige Folge 50. Pickepacke vollgepackt mit den folgenden Stichworten: Pyramide, Bluebeam, Film, Greer, Margaret Walz, Spielberg, Mutterschiff, Mond, NASA, Nürnberg, Tobis Mail, Missing 411. Wow, da bleibt keine Hose trocken. Und ich würde sagen, ich hab Jetlag.
Hast du die Pyramiden auch erwähnt?
Ja, hab ich. Ich hab Jetlag und wäre ich kam Geist, würde ich es singen, aber ich kann's nicht. Tobi hat geschrieben, ja.
Conny ist müde und überkoffiniert, wollte ich nur gerade anmerken. Ja. Falls sich die Leute wundern, ja. Gestern erst aus dem Urlaub zurückgekommen. Da muss man ihm ein bisschen nachsehen, ja.
Ja, ich habe jetzt, also was die Amis gelernt haben in den letzten Jahren ist, also als auch so während Corona haben sie die Zeit genutzt und haben Kaffee kochen gelernt. Ja,
Auf einmal?
Ja, nicht mehr braunes Wasser, sondern wirklich richtiger Kaffee. Nur das mit dem Bier kriegen sie immer noch nicht auf die Kette. Sieht immer wieder aus wie Plürre. Also das, weiß auch nicht, so abgestandenes.
Ja, da hast du ein Bild gepostet. Da habe ich mir auch gedacht, da hatte meine letzte Urinprobe Meerschaumkrone.
Alter.
Das sah auf jeden Fall sehr unartig.
Okay.
Aber jetzt mal weg davon und zu den wichtigen Themen.
Das sah aber auch wirklich so aus.
Ich habe das Bild nicht gesehen.
Das hat auch geschmeckt. Naja, der Tobi hat uns geschrieben und hat gesagt, er hofft, er hat unsere Mail bekommen, die er noch auf die alte Mail geschrieben hatte. Oh, anscheinend nicht.
Scheinbar nicht.
Nee. Er ist jetzt auf unseren Podcast gestoßen, er freut sich auf die neueste Folge, die ist ja jetzt da und die meisten Fragen haben sich beantwortet, schreibt er mit den Folgen, die er gehört hat. Nun tatsächlich, die Hauptfrage ist noch ungeklärt. Dr. Paul, das kannst du beantworten. Wieso hat die USA die Antarktis und kann darüber bestimmen, während es doch die Antarktis-Deutschen gab, die das Blitzdings hatten? Aha. Und sogar als allererstes Mal selbstgebastelte UFOs da hatten. Und was ihn eben stutzig daran macht, ist, dass das auch nicht einfach so... dass die nicht einfach so untertauchen und dass es so verborgen ist und dass dann eben doch da die Amis da unten alles entscheiden. Ist das überhaupt so? Ich weiß es nicht, ich war noch nicht da.
Also laut dem Auswärtigen Amt ist die Antarktis staatsfreies Gebiet und es gibt einen Arktisvertrag von 59 und 61, der aktuell noch in Kraft ist. Mhm. Also ist wird durch die internationale Gemeinschaft geregelt.
Aber mein Fitnessstudio-Vertrag ist ja aktuell auch noch in Kraft und wird seit Jahren ausgesetzt.
Das liegt also, aber dann eher an dir, glaube ich.
Man hätte mit keinem leichteren Thema anfangen können, diese Folge. Das ist schon, ich lese also die Antarktis und die Antarktis Deutsch und so weiter und so fort und Blitzdings. Also, nachdem ja mittlerweile auch der History Channel keine Angst mehr davor hat, Nazi-UFOs zu zeigen.
Um das die haben vor gar nichts mehr Angst.
Ja, da komme ich auch später noch zu einem anderen Thema, wo die nichts mag. Das hat mich gestern wieder zerrissen. Könnte man sich eventuell mit dem Gedanken anfreunden, dass eventuell, wenn man daran glauben möchte, die ein oder andere deutsche Fraktion zu der damaligen Zeit vielleicht schon Technologie entwickelt hat und das vielleicht auch mit Unterstützung, wie auch Werner von Braun ja auch immer wieder gesagt hat, die dazu beigetragen hat, das ein oder andere in die Antarktis oder Südamerika auszulagern. Jetzt geht's hier weiter. Wieso hat die USA die Antarktis und kann darüber bestimmen, während es doch die Antarktis-Deutschen gab? Ja, jetzt muss man...
Wir waren öfter da.
Jetzt muss man sich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Gibt aber auch einige tiefere Bücher, die darüber berichten, wie ja durch die Operation Paperclip die ein oder anderen, sag ich mal, ehemaligen deutschen SS-Offiziere sich so über diverse Verträge und andere Möglichkeiten in die amerikanische Wirtschaft, Systematik und Politik eingeschleust haben oder auch ganz offiziell übernommen haben. Ja. Das wiederum macht die Sache noch komplizierter, weil man muss unterscheiden zwischen, wenn ich jetzt frage, wieso hat die USA, meine ich damit, die USA-Regierung, meine ich damit die offizielle Regierung, meine ich damit einzelne Firmen, meine ich damit vielleicht eine Geheimgesellschaft, die in den USA ist, meine ich damit die Deutschen, die jetzt in der USA sind und mit entscheiden. Also man muss da in verschiedene Unterrubriken und differenzierter das Ganze betrachten. Und Dr. Seller hat ein ganz, ganz interessantes Buch darüber geschrieben, auch über die Vorkommnisse in der Antarktis, das ich nur empfehlen kann. Da mal reinzuschnuppern und wer mehr Details über Operation Paperclip wissen will, also es gibt auch unzählige Bücher, die darauf hindeuten, wie quasi, sag ich mal, ein gewisses Regime sich nach und nach in Amerika eingemischt hat und dort die ein oder andere Sachen mitgemischt haben. Das wiederum macht die Sache ein bisschen verständlicher und der Höhepunkt war dann natürlich eventuell das Vorkommnis, wenn man daran glauben möchte, als einmal über dem Weißen Haus auf einmal ein paar, in Anführungszeichen, deutsche UFOs geschwebt sind und somit quasi eine gewisse Form von Machtverhältnissen hergestellt haben.
Jetzt knackt die Leitung gerade. Was
dazu geführt hat.
Es knackt.
Okay.
Nicht? Leute, wir haben Folgendes, ich sag das gleich den Hörern mal vorweg, hier ist das Internet gestört. Wir mussten jetzt ein bisschen technisch improvisieren. Es läuft hier teilweise über Hotspots jetzt und es ist nicht so einfach gerade. Also zurück zur Arktis.
Ja, ich kann da auch wieder einsteigen. Ja, steig wieder ein. Also wie gesagt, da wo die UFOs über dem Weißen Haus kreisten, da hat sich vielleicht politisch auch noch mal ein bisschen was getan. Und deshalb ist es vielleicht auf dem Blatt Papier, so wie es der Conny erklärt hat, die offizielle Geschichte. Was aber vielleicht noch hinten dran steht, hinter den sag ich mal, Machenschaften oder Verhältnismäßigkeiten gegenüber dem, was in der Antarktis passiert, steht auf einem anderen Blatt. Was ihr aber auch alles wieder komplett vergessen könnt, weil seit nämlich ein, zwei Jahren sind die Verhältnisse
geändert worden. Da ist er weg.
Schade.
Jetzt ist er wieder da.
Ja, aber wie gesagt, das ein oder andere Buch mal darüber lesen. Das ist sehr, sehr spannend.
Ja, jetzt war natürlich gerade die Auflösung, wer hat in der Antarktis die Hosen an? Hat man jetzt gerade nicht gehört, weil deine Stimme weg war, deine Verbindung war unterbrochen. Sag nochmal den letzten Satz.
Der letzte Satz war
eigentlich... Du hast gesagt, seit einigen Jahren ist es sowieso anders, weil... Und dann warst du weg.
Ja, genau. Also weil letztendlich sich viel politisch in den letzten zwei, drei Jahren getan hat.
Ach so.
Und das, was da jetzt gerade aktuell ist, das
gibt's doch nicht. Beide weg. So, da seid ihr wieder. Wir haben technische Probleme heute bei der Sendung, die wird ein bisschen strange. Ich darf jetzt einfach gar nichts machen. Ich kann weder mein Handy in die Hand nehmen, weil wenn ich das in die Hand nehme, dann seid ihr wieder weg. Wenn ich meinen Laptop was drücke, seid ihr wieder weg. Also ich mache jetzt gar nichts. Also ich habe jetzt auch keine News vor mir. Wird eine schwierige Sendung.
Ich habe ein paar News da.
Wird eine schwierige Sendung, ich sage euch, wie es ist. Also zurück zur Arktis. Wer hat da jetzt, immer wenn du das erzählen willst, bricht unsere Leitung zusammen. Hat das was?
Vielleicht sollten wir das Thema einfach schnell
überspringen.
Also sagen wir mal, so wie ich das rausgehört habe, Beziehungsstatus, it's complicated. Es hat sich in den letzten Jahren viel getan, hatte Paolo gesagt. Ist nicht eindeutig, wer die Hosen anhat, zumindest offiziell. Gibt es ja den Arktis-Vertrag und es ist wird völkerrechtlich gemeinschaftlich genutzt. So sagt es zumindest das Auswärtige Amt in Deutschland.
Ja, und und die beziehungstechnischen, politischen Gegebenheiten lassen sich, wie gesagt, vielleicht mal recherchieren beim Herr Dr. Seller, der hat ein Buch darüber geschrieben, und auch andere Politiker, die überhaupt nichts mit, sag ich mal, unserem Thema zu tun haben, haben auch das ein oder andere Buch mal drüber geschrieben, was da so alles Krasses abgegangen ist zu der damaligen, bei dem Switch, als es dann um die Alliierten ging und wie das dann weiterging.
Ja.
Wir machen mal weiter.
Wir machen mal weiter. Ich hoffe, wir konnten das so ein Weng, wie man hier im Fragen gesagt, Weng beantworten. Dann gehen wir jetzt rüber zu den Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie hören die Stufe und Nachrichten.
Es ist viel passiert.
Es ist 44:02 Uhr. Wir sind... Was? Ja, Paul hat einfach...
Auf welcher Umlaufbahn bist denn du?
Oder? Deswegen ist Internet so schlecht, Conny. Bist du gar nicht im Studio?
Nee, ich bin bei Cassiopeia. Da gab es heute 20% auf alles, auch auf Tiernahrung. Und da habe ich gedacht, da bleibe ich doch mal ein bisschen länger, weil der Sprit ist auch so billig. Also, Pentagon-Chef sagt, dass ein außerirdisches Mutterschiff bei uns im Sonnensystem möglich ist. Was ist denn das für eine Schlagzeile? Und es besteht wohl die Möglichkeit, dass außerirdische Mutterschiffe und kleinere Sonden so Planeten in unserem Sonnensystem besuchen, wie der Leiter des nicht identifizierten Luftphänomen-Forschungsbüros des Pentagons in einem am Dienstag geteilten Berichtsentwurf feststellte. Was ist denn ein Berichtsentwurf? So könnte ein Bericht aussehen?
Ja, es ist genauso schwammig, wie zu sagen, es besteht die Möglichkeit oder es könnte sein. Es kann viel sein. Also ich weiß auch nicht.
Kann sein, dass ich morgen ins Fitnessstudio gehe. Kann aber auch nicht
sein.
Könnte
sein. Die Wahrscheinlichkeit besteht.
Es könnte aber auch sein, dass die Alien-Kantine immer näher rückt.
So solange es da Dr. Pepper Sherry gibt und Pepsi Wild Sherry in Diet-Form, bin ich da vollkommen für zu haben. Weiter geht's.
Aber prinzipiell von der Newsmeldung nochmal. Es ist schon sehr schwammig formuliert alles. Ne? Also wenn man sich diesen Text dann auch mal weiter durchliest, das war von der Military Times, der Artikel. Ne? Geht's ja auch darum, wieder um unseren alten Freund, den Oumuamua.
Avi Loeb. Ne?
Der dann quasi, genau, Avi Loeb wird ja dann auch da löbend erwähnt. Und es geht mal wieder darum, der alte Brocken, der da rumdriftet, der könnte natürlich ein Mutterschiff sein und es könnte alles sein, aber da geht's, so wie ich das sehe, einfach nur um eine Theorie, die es eigentlich schon länger gibt. Es ist halt nur so, dass sie jetzt mal wieder irgendein hoherrangiger Militär, der Pentagon-UFO-Chef hat gesagt, natürlich ist diese Theorie, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es eben sein kann. Und es wird da so ein bisschen aufgebauscht. Aber jetzt so wirklich Handfestes kann ich da nicht rauslesen.
Alles kann, nichts muss.
Ja.
Ein künstliches interstellares Objekt könnte möglicherweise ein übergeordnetes ist es hier komisch übersetzt, so ein Mutterschiff halt sein, das während seines nahen Durchgangs zur Erde viele kleinere Sonden freisetzt. Ein operatives Konstrukt, das nicht allzu unähnlich von NASA-Missionen ist. Also sprich, das ist so ein bisschen wie, wir schicken auch mal ein Raumschiff hoch und fliegen damit zum Mond und lassen dann Satelliten unterwegs nach unten raus. Also so meint er das wahrscheinlich, ne?
Ja. Oder. vielleicht ist es ja schon so ein bisschen so eine seelisch-moralische Vorbereitung auf eventuelle Vorkommnisse in der nächsten Zeit. Ja, aber
Paul, dann zitiere ich doch keinen Berichtsentwurf. Allein das Wort ist doch schon eine Frechheit.
Ja, es geht ja auch erstmal nur um die Vorbereitung des Bewusstseins, dass sowas eventuell erstmal existieren könnte, dass sowas eventuell vielleicht auf dem Weg sein könnte, dass solche Dinge erstmal vielleicht auch da draußen unterwegs sind und die vielleicht auch unterschiedlich aussehen können, mal als Brocken, mal als Raumschiff Enterprise, wer weiß. Ja, so mal so ein bisschen in die Richtung vorstapfen, wer weiß.
Schon mal die Saat der Vorstellung bei den Menschen ins Gehirn pflanzen.
Das ist der Jochen vom Mars,
aber gar nicht weg. Genau, dass wenn es da mal wirklich hart auf hart kommt, das kein so ein komplett fremdes Thema mehr ist, sondern jeder hat es schon mal irgendwie gehört und im Hinterkopf sagt, ja, stimmt, da war ja was, der hat ja gesagt, das hätte sein können, guck an, doch ein Mutterschiff.
Der Entwurf, der war hätte wohl doch
hätte ich nicht gedacht, ne, damals. Aber habe ich schon mal gehört, es überrascht mich jetzt nicht so, als wenn ich jetzt zum ersten Mal davon höre, und mir direkt gleich das Mutterschiff präsentiert wird. Könnte natürlich, ja, Paul, könnte natürlich, hast du vielleicht recht, ein Teil der Strategie sein, das langsam zu veröffentlichen, um die Bevölkerung nicht ganz zu überfahren mit dem Thema.
Spannender Satz ist hier, mit dem richtigen Design würden die winzigen Sonden die Erde oder andere Planeten des Sonnensystems zur Erforschung erreichen, da das übergeordnete Raumschiff innerhalb eines Bruchteils der Erde-Sonnentrennung vorbeigeht, genauso wie Oumuamua, erklärten die Autoren. Also es ja, ist alles eine Frage
Design,
des Designs.
Alles,
ja. Ja, krass, interessant. Interessante Nachricht, also muss ich schon sagen. Was ist denn da los?
Ja, es geht langsam voran.
Naja. Du hast
ja vorhin erwähnt, dass wir ja jetzt auch wieder aufbrechen Richtung Mond. Es wird auch ein spannendes Thema. Die NASA hat jetzt nämlich auch schon für die Artemis 3, für die neue Mondlandemission, die neuen Raumanzüge vorgestellt.
Okay.
Und die finde ich ja mal super geil.
Design ist also, halt alles, ne?
Ja, da ist auch wieder Designfrage. Die sind so ein bisschen Anthrazit mit so orange-roten, abgesetzten Applikationen, hätte ich jetzt mal gesagt. Die sehen insgesamt sogar schon ein bisschen schlanker aus. Die Hardware um den Helm rum, zumindest auf den Bildern, die man gesehen hat, ist auch schwarz lackiert. Und die Handschuhe sind so ein bisschen innen türkisblau, außen auch schwarz. Also die sehen auf jeden Fall schon richtig cool aus, die Raumanzüge, muss ich sagen. Die alten haben auch schon was gehabt, diese alten weißen. Aber die waren natürlich noch sehr rudimentär, die neuen. Das könnte auch irgendwie aus Mass Effect oder sowas sein.
Ja, die alten mit dem gespannt. Weiß, da siehst du überall den ganzen Dreck drauf, dann kleckerst du mal.
Überall der Mondstaub.
Das ist auch scheiße mit der Reinigung und so, das ist ja.
Also sollen auf jeden Fall die Bewegungsmöglichkeiten verbessern.
Kann man eigentlich auf der ISS waschen?
Vielleicht haben die Waschtrockner, man weiß es nicht. Vom Platz her würde es Sinn machen, dass sie einen Waschtrockner haben. Also prinzipiell, die weißen Raumanzüge waren ja eher, um Strahlungshitze zu reflektieren, aber scheinbar hat man das jetzt bei den dunklen Anzügen auch irgendwie anders gelöst oder besser hinbekommen.
Der hat bestimmt eine Klimaanlage drin, wie mein Mietwagen in Amerika, der eine Arschklimaanlage hat.
Also das glaube ich tatsächlich, großartig. Dass die sind wirklich innen belüftet normalerweise. Auch allein schon, dass das Visier und so nicht anschlägt. Du musst ja wirklich, also ich meine, du hast ja generell eine Sauerstoffversorgung und die musst du ja auch gucken, dass die rotiert. Nicht, dass die irgendwann mal deinen ganzen...
einem Außeneinsatz bist und guckst auf UFOs und hast deinen Schraubenzieher in der Hand und machst da altmodisch mit einer 12er Nuss da rum an so einem Aalen festgeschraubten rostigen Ding, während das UFO um dich rumfliegt und die dich auslachen und das käme mir schon, aber du siehst zumindest geil aus. Ja. Du siehst zumindest geil aus, muss man ja auch mal sagen. Aber was ist eigentlich, wenn du Blähungen hast in so einem Raumanzug?
Alter, ja, das ist ja wie im Flieger, Conny, du musst auf jemand anderen schieben.
Du musst da auch bei so einem Außeneinsatz, der so 5-6 Stunden, da musst du da mal aufs Klo tragen, die Windeln. Kann da drinnen muss ja ein Hecht sein in dem Anzug.
Kann ich mir schon vorstellen, ja.
Da drinnen muss es doch nur schlimm riechen.
Ich glaube auch, dass Deo tatsächlich da heiße Ware ist auf so einer Raumstation. Die wird da hoch gehandelt.
Glaube ich auch.
Deo und also was auf jeden Fall spannend ist, ist, dass sie dass sind auch die neuen Anzüge jetzt mit neuen hochauflösenden Kameras ausgerüstet haben. Also es sind nur zumindest noch keine Details durchgesickert, obwohl mich das tatsächlich interessieren würde, was da für Sensoren und was für Objektive oder was für Linsen da verbaut sind. Aber prinzipiell, glaube ich, können wir uns da schon noch bessere Bilder erwarten. Also ich bin wirklich mal gespannt. Ich freue mich tatsächlich, 2025 soll es, glaube ich, soweit sein, ne? Dass die Artemis 3 startet Richtung Mond. Wird auf jeden Fall spannend.
Auf jeden Fall.
Was wir dann noch haben in Richtung Mond.
Lässt du von denen was mitnehmen, so für dein Grundstück?
Ja, ich habe überlegt, ob ich vielleicht diese Kiste, wo die Auflagen für die Gartenstühle, dass sie die schon mal mit hochnehmen. So eine Box. Das ist in meinem Vorgarten, da tue ich dann die Auflagen immer rein, weil das ja immer die Sonne und die Farbe schießt dann so ab.
Ja, das ist auch besser, wenn du da so eine
Seite vom Mond,
ja, besser ist, ne, das.
Sonst bleichen die so aus. Und da habe ich gedacht, dann lass mir die Kiste schon mal hochfliegen und dann kann ich die Sitzauflagen da rein tun.
Das ist sehr gut kombiniert, also wirklich, muss ich schon.
Ich wollte es erst via Virgin Orbit machen,
ja.
Aber kam auch diese Woche als News, Virgin Orbit ist pleite.
Oh. Ne?
Also von Richard Branson, der Milliardär der Virgin-Gruppe, hat ja mit Virgin Orbit und ich glaube Virgin Galactic auch zwei Raumfahr-Shuttle-Programme ins Leben gerufen. Und zumindest Virgin Orbit hat jetzt den Geschäftsbetrieb eingestellt, die Leute beurlaubt, weil sie anscheinend mit dem Konzept von den Kosten her Last in den Orbit zu kriegen, nicht mit der Konkurrenz mithalten können. Da in erster Linie mit SpaceX wohl.
Ja, mir fällt jetzt auch kein anderer ein. Gibt es da eine andere private?
Ja, ich glaube, die NASA schiebt noch hoch. Ich weiß nicht, wie es mit der ESA ist. Dann gibt es noch so Russen und Chinesen, die auch gern für dich
Das sind ja keine Privatfirmen. Das ist ja.
Gut, das weiß ich nicht, wer da noch alles.
Weiß nicht, ob da DHL, UPS, nicht, Hermes, GLS, also ob die da auch noch.
So per Hermes im Mond. Ja. Also kann man sich zum Beispiel mal vor Augen führen, dass du 200 Kilo Nutzlast für 7,5 Millionen Dollar als günstigstes in Weltraum kriegst.
Das ist eine Ausnahme.
Und also SpaceX zum Beispiel hat ein Mindestgewicht, was sie dir hochschießen, von 50 Kilo und das kostet 275.000 US-Dollar. Also was meine Kiste, also ich meine, ich mache natürlich clever, ich schicke die natürlich nicht aufgebaut hoch, sondern die kann man so zusammenklappen, aber ich schätze mal so 2-3 Kilo hatte ich schon. Habe ich noch 47 Kilo, dann kann ich schon ein bisschen was mit hochschicken für die 275.000 Dollar. Also da auf jeden Fall, Virgin Orbit hatte ja quasi das Konzept, dass sie mit einer großen Boeing 747 möglichst hochfliegen und von diesem Flugzeug ab dann diese Rakete starten, die dann die Nutzlast in den Orbit befördert. Das Konzept kann anscheinend kostentechnisch nicht mithalten mit den Starts der SpaceX Raketen und Shuttles, die ja dann auch wieder verwendet werden können, wenn sie denn auf dem Rückflug gescheit landen. Also es ist vielleicht auch eine interessante News, dass da schon die erste Privatfirma aus dem Sektor ihre Geschäfte gestrichen hat.
Krass.
Was den Mond angeht, gab es auch noch eine coole News.
Wir haben gerade wieder einen Knacken.
Wollen wir nochmal auflegen? Neu connecten?
Ich weiß nicht, über was es jetzt hier geht. Ah, es ist echt zum Kotzen.
Ja, jetzt ist es weg.
Ist der Mischa aber auch weg.
Mischa, bist du noch da? Am besten, Conny, du markierst dir zeitentechnisch so ein bisschen.
Hallo?
Ja, hallo.
Jetzt ist er wieder da.
Jetzt sind wir wieder da?
Ja.
Knackt jemand?
Nee.
Jetzt ist alles wieder gut.
Okay. Also was den Mond angeht, gibt es auf jeden Fall auch noch eine interessante News, die ich rausgesucht habe. Und zwar gab es die Woche ein Amateurvideo eines, jetzt muss ich gucken, ich glaube, chinesischen Hobbyastronomen, der es tatsächlich geschafft hat, einen Meteoriteneinschlag auf dem Mond mitzufilmen. Also es gibt ja sehr viele Hobbyastronomen, die ihre Teleskope eigentlich konstant auf den Mond gerichtet haben und da auch immer so ein bisschen mitfilmen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich irgendwas in der Bandbreite vor die Linse kriegst, danach aufzeichnen, das ist natürlich sehr gering. Man kann das Ganze, jetzt kann ich natürlich schwer den Namen sagen, weil der ganze Text und auch der Twitter-Name aus chinesischen Zeichen besteht. Aber wir verlinken einfach mal den Artikel, da ist der Twitter-Post auch verlinkt. Und da kannst du dir das Video ansehen. Und es ist jetzt weniger spektakulär, als man sich vielleicht vorstellt. Du siehst den Mond in einer sehr verrauschten Videoaufnahme, was natürlich daran liegt, dass es tatsächlich die dunkle Seite des Mondes war, die gefilmt wurde. Also nicht die dunkle Seite, aber die war zu der Zeit im Schatten. Und du siehst einen kleinen Lichtblitz aufblitzen, einen ganz kleinen Punkt, der kurz da ist.
Mhm.
Ist jetzt wenig spektakulär, was jetzt das angeht. Ich fand es auf jeden Fall faszinierend, weil es wirklich so ist, dass das eine Aufnahme ist aus dem Schattengebiet des Mondes, nicht die dunkle Seite von hinten, nicht die erdabgewandte Seite, das ist schon natürlich die Seite, die zu uns zeigt, aber eben die war zu der Zeit nicht von der Sonne beschienen, sondern war im Schatten und man kann trotzdem noch relativ rudimentär erkennen, was passiert und auch den Mond und die Gebirge und so weiter und die Krater, also da aus technischer Sicht schon mal sehr geil. Ja, und jetzt hat natürlich der hohle Mond noch eine Delle mehr, weil der da eingeschlagen ist. Also ich schätze mal, wenn natürlich in der Qualität, wenn das jetzt auf der hellen Seite gewesen wäre, hättest du den Lichtblitz vielleicht auch gar nie gesehen. Aber wenn man sich mal überlegt, was selbst Hobbyastronomen für Details schon festhalten können, auf der unangeschienenen Seite des Mondes, das ist schon technisch sehr interessant.
Ja.
Also ich denke mal, wenn sich da wirklich viel tun würde und das zum Beispiel auch noch in einem Zeitpunkt wäre, wo der Mond auch hell wäre, dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr, dass das irgendwann niemand mehr mitkriegt, weil es mittlerweile so viele Leute oder Augen oder Kameras gibt, die auf den Mond gucken, das alles festhalten, dass du Probleme hättest, irgendwas zu verheimlichen, wenn was passieren würde. Ne? Also so zum Thema, da fliegen ja die ganze Zeit UFOs hin und her. Das würde dann schon irgendwie gesehen werden. Also insofern fand ich das eine sehr interessante Meldung.
Es gab auch ein Video, was uns ein Hörer geschickt hat, wo man angeblich ein UFO sieht, welches in einen Mondkrater reinfliegt.
Ja, das hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Das ist, glaube ich, ein bisschen älteres Video. Aber da hat mir damals schon gesagt, dass es eigentlich von der Schärfe her nicht ganz zusammenpasst. Also es sieht so aus, als würde dieser Punkt, der sich bewegt, verschwinden, weil er in so einen Krater reingeht. Ich glaube eher, dass der aus dem Licht rausfliegt und du den deswegen nicht mehr siehst.
Hm.
Also es ist ja zum Beispiel so, wenn du von hier nachts zum Beispiel die ISS oder den Satellit vorbeiziehen siehst, dann siehst du den ja auch nur, weil er so viel höher ist als du, der quasi schon auf der Nachtseite der Erde ist. Und der Satellit ist aber so hoch, dass er noch angeschienen wird von der Sonne, weil die Lämpchen, die ein Satellit hat, die siehst du nicht von hier unten, sondern wenn du irgendwas siehst, dann, weil sich das Objekt quasi so hoch befindet, dass es noch von der Sonne getroffen wird, von den Sonnenstrahlen, du jedoch schon in der Nacht bist. Und wenn sich das Objekt dann rausbewegt, dann ist es plötzlich weg. Das ist aber eigentlich nie weg, sondern es ist dann einfach nur so weit gewandert, dass es dann in den Schatten reingekommen ist, der Erde, und eben dann von der Sonne nicht mehr angeschienen wird, deswegen siehst du sie nicht mehr.
Mhm.
Also das das könnte vielleicht der Effekt bei diesem Video sein. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst, was der Hörer damals gepostet hat. Aber nichtsdestotrotz, auch wieder ein sehr cooles Video, auch von einer überraschenden Qualität, weil es ja auch, glaube ich, von einem Amateur aufgenommen wurde. Also da bin ich zumindest dahingehend zuversichtlich, dass wenn da mal irgendwas passiert, dass es nicht mehr so ist, dass da irgendwie die Regierung oder die Weltraumagentur die einzigen sind, die da irgendwas zeigen können und es dementsprechend unter den Tisch fallen lassen können, wenn da was passiert, was denen nicht passt. Sondern ich glaube, wenn was passiert, dann sehen es auch relativ viele Augen gleichzeitig und dann wird es auch publik. Da bin ich relativ überzeugt davon.
Der Jochen vom Mars, bald auf dem Mond.
Ja.
Paul, du hattest noch was mit Stephen Greer, der war irgendwo zu Gast.
Ja, der Kelle gibt ja auch nicht auf, ne? diejenigen, die nicht wissen, Stephen Greer war ja derjenige, der zwei, drei sehr, sehr sehr spannende Dokumentation rausgebracht haben. Die eine heißt Unacknowledged und die andere heißt Close Encounters of the Fifth Kind und dann gibt es noch eine davor und der hat sich ja schon immer sehr mit diesem Thematik beschäftigt, weil er, glaube ich, auch sein Onkel mitgearbeitet hat an dem Luna-Modul, das ja zum Mond unterwegs gewesen sein soll, um die Brücke zu schlagen vom Mond wieder zurück. Und er natürlich auch einige krasse Sachen an den Start gebracht hat. Und damals hat er ja das große die Press Club-Event gemacht. 2001, bei dem er ja sehr, sehr viele Militärangehörige quasi und auch Astronauten und alle möglichen Menschen quasi in einen großen Topf gepackt hat und viele Aufnahmen, Videobeweise und Interviews geführt hat, mit denen er an die Öffentlichkeit gehen wollte und sagen wollte, hier stimmt irgendwas nicht. Und der Kelle hat dasselbe in Grün schon wieder vor. Am 10. Juni 2023 wird es wiederum in Washington, D.C. eine historische Disclosure-Konferenz geben, bei dem er wieder jede Menge Menschen einlädt. Und das Ganze soll noch in Kombination mit einer weiteren Dokumentation von ihm sein. Und diesmal geht es nicht nur um UFOs, sondern er erzählt immer wieder, dass der nächste große Baustein, der gelegt werden muss, um in die Richtung von UFOs zu kommen und so weiter und so fort, mit Technologie zu tun hat, die, sage ich mal, über die, wie er behauptet, über die letzten 100 Jahre im Verborgenen geblieben ist und mit der man nicht nur UFOs zum Schweben bringt, sondern auch unfassbar krasse Geschwindigkeiten quasi erreichen kann und diese typischen Flugmanöver machen kann, die normalerweise ein Normalsterblicher in so einem Gerät gar nicht aushalten würde, also mit verrückten G-Kräften und
Hashtag TikTok.
Krassen. Genau, ne?
Und TikTok, nicht TikTok. Mein Gott, man ist so, so Social Media.
Und darüber will er zum einen einen Dokumentarfilm rausbringen, aber da hört es halt nicht auf. Er will, und es hat er wohl geschafft, einige Menschen, die diese Technologie auch besitzen, und das sind nicht nur das Militär, sondern meistens sind es ja Hobbyphysiker und Hobbymenschen, die daran rumbasteln und irgendwann sagen, ich hab da was, und dann rennen sie zum Patentamt oder zum Militär und sagen, ich hab was, oder sie werden vom Militär angesprochen, wenn dann gesagt, hier, das könnte man gebrauchen, oder das müsste mal unter dem Tisch bleiben, weil würde sonst die komplette Petrodollar-Wirtschaft durcheinander bringen, um es mal ganz fein zu formulieren. Diese Menschen hat er wohl auch bei diesem Press Club-Event am Start und möchte diese Technologie erstmal in Anführungszeichen veröffentlichen. Und natürlich hat er auch wieder Angst, dass das Ganze wegen unter den Tisch gekehrt wird, so wie es die letzten 100 Jahre anscheinend passiert ist, nach seinen Aussagen her. Und hat das Ganze auch vor, mit den ein oder anderen Celebrities zu machen. Also sprich, Thomas Gottschalk hat dann irgendwann so ein Ding unter dem Arm hängen und macht ein TikTok-Video oder ein Instagram-Video oder irgendwelche...
Thomas Gottschalk hat eine Zeit lang getwittert.
Influencer für Alien-Technologie, das wäre ja geil.
Ja,
Comeback
ja,
von geil. Thomas Gottschalk.
Ja, das wäre mein Ding.
Ja, also so sozusagen würde sich ein Verheimlichen dieser Technologie nur noch sehr schwer aufhalten lassen, wenn man das noch mit dieser Strategie quasi angeht. Und dazu hat er ein sehr, sehr spannendes Interview gemacht mit Shaw Ryan. Der hat eine sehr, sehr krasse Show, ist ein bekannter YouTuber in Amerika und Podcaster. Und das Video ist auch bei uns auf dem Discord-Server zugänglich. Den Link könnt ihr euch mal angucken und alle Details dazu sind sehr faszinierend.
Ist auf YouTube, ne? Kann man sich kostenlos anschauen.
Ja. Wäre unsere Internetverbindung heute übrigens auch cool, hätten wir das jetzt live auf Discord gestreamt und hätten noch versucht, ein paar Leute mit dir reinzunehmen, aber
ist doch über eineinhalb Stunden lang, glaube ich, ne? Also ist auf jeden Fall ein Brocken, kann man sich mal geben. Und wann soll es stattfinden? Im Juni, hast du, glaube ich, gesagt, ne?
Ja, 10. bis 12. Juni ist quasi der Release und auch das Press Club Event. Wenn nicht bis dahin noch irgendwas Lustiges passiert, was das Ganze schon wieder verzögern könnte.
Ja, also es bleibt spannend. Wir haben ein neues Datum, auf das wir uns freuen können.
Aber nur zur Technologie wohlgemerkt, ne?
Ja, wenn die Technologie ja mal draußen ist, dann ist der Rest ja nur noch ein Katzensprung nochmal.
Es ist ein großer Brocken, Technologie als Übergangsmittel, was ein großer Baustein von noch anderen Bausteinen sein wird. Aber da kommen wir ja dann gleich noch, wenn wir über die Cheops-Pyramide sprechen.
Tja, dann sprechen wir doch über die Cheops-Pyramide. Was ist denn da los?
Ja, da gab's auch große Sensation Anfang März. Haben Wissenschaftler verkündet, sie haben eine neue Kammer in der Cheops-Pyramide entdeckt. Mhm. Also es ist wirklich erstaunlich. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das ganze Gebilde schon so gut wie es geht durchleuchtet ist und
mit Radar und Sonar. Ich bin ja froh, dass sogar du das sagst.
Ja?
Wir haben 2023, hoppla, wir haben eine Kammer übersehen, du, jetzt Hildegard, jetzt wo du sagst, sehe ich da, ach du, Himmelswillen, du, Kammer schon mehr, oh mein Gott. Leute, also kommt schon.
Ja gut, aber noch hat man nichts Großes drin gefunden. Man konnte noch nicht rein, man ist wie gesagt einfach über so einen Kamerawurm, sag ich mal, mit so einem, wie nennt man das? Periskop? Nee, Stethoskop, weiß ich nicht. Halt mit so einer Kamera in diese Kammer rein. Es ist eine Kammer mit einem Giebeldach, also quasi ein Spitzdach. 2,30 Meter hoch an der höchsten Stelle und 2,10 Meter breit. Die Länge, glaube ich, auch irgendwas so um die 3 bis 4 Meter. Aber es ist jetzt nichts drin in der Kammer, ne? Also, und es ist eine komplett eingemauerte Kammer. Da gibt es zumindest keinen offensichtlichen Zugang, so wie man das sieht. Aber es gibt einige Bilder da draus. Jetzt die große Frage, was hat man mit der Kamera vorgehabt? Für was war die mal da? Warum hat man sie aufgegeben? Die Kamera befindet sich oberhalb des Eingangs, der auch normalerweise von den ganzen Touristen genutzt wird. Ist einfach oben drüber noch eine Kammer gewesen. Ja, bleibt zu klären, was der Sinn der Kammer ist, beziehungsweise was es natürlich noch für Kammern gibt in der Pyramide, die da noch irgendwo eingebaut wurden und wo jetzt keiner mehr drankommt. Ne? Jetzt ist natürlich das Interesse wieder groß.
Ja.
Interessant auch
dazu. Jetzt kommen sie alle wieder mit ihren Interessen an Pyramiden.
Ich habe es die ganze Zeit gesagt, da gibt's noch eine Kammer und so. Das ist wahrscheinlich einfach nur die Besenkammer gewesen, weil man dann gesagt hat, komm, bevor ich da irgendwie noch einen Raum mehr putzen will, mach das Ding zu, braucht keine Sau, wir haben schon genug. Wir machen jetzt die Pyramide, geht mir eben und sagt, wir machen da jetzt vorne zu und gut ist, wir lassen jetzt
mal Löwen bauen. Scheiß auf Pyramiden, Lippen Löwen, große.
Falls ihr gerade gemerkt habt, dass es ganz kurz komisch wurde, ich habe wirklich mal versucht, auf Discord live zu gehen mit unserer Folge hier, aber anscheinend
Conny, keine Experimente
macht
heute, weißt?
Macht es nicht mit. Aber wir können ja danach vielleicht mal
an einem seidenen Faden.
Wir können ja vielleicht danach mal kurz für 10 Minuten bei Discord online gehen für auf den Sprachchat, weil das haben sich die Leute echt gewünscht.
Können wir machen, ja, wenn es eine Verbindung hergibt.
Ja, wir versuchen es einfach mal. Ja, krass mit den Pyramiden und da gab es ja noch was, ne?
Ja, es gab noch eine Meldung und zwar hat der Paul gefunden, die NASA hat.
Paul hat mal eine Meldung gefunden dazu.
Hat von der NASA, vom James Webb Space Telescope Mission Twitter-Account, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Nee, das Facebook war das, ne? Paul, wo hast du das entdeckt? Also die haben zumindest getwittert, dass wenn du das Sternbild des Orion-Gürtels über die Pyramide legst, passt es zufällig genau da drauf. Also die drei großen Sterne im Orion-Gürtel haben eigentlich denselben Abstand und das gleiche Verhältnis wie die drei Pyramiden übereinander.
Das ist so krass. Da hatte ich kurz ein bisschen Gänsehaut. Ich sag, wie es ist.
Ja, wer weiß, was mit der Strecke. Vielleicht halt liegt es in noch einer Kammer, die mir irgendwann mal fehlt.
Ich sag mal so, also es war Facebook, NASA's James Webb Space Telescope Account und jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben Anfang 2023. Die einen sagen, da ist eine neue Kammer in der Pyramide bekommen. Ein paar Tage später berichtet die NASA, dass die Pyramiden in einer Konstellation angeordnet wurden beim Bau, die einem Sternenbild gleich sind. Dann hast du aber auch schon so ein bisschen, Micha, den Kitzler gehabt, in Anführungszeichen. Ja, da könnten ja noch mehr Kammern sein, ja?
Ich meine,
riecht das nicht?
Ganz schönes Kammernflimmern hier, du.
Riecht das doch nicht nach, lass uns 2023 nochmal den Planeten neu entdecken? Das haben wir vielleicht doch was übersehen. Könnten wir jetzt mal langsam akzeptieren, dass die ein oder anderen Zusammenhänge vielleicht nicht nur Zufall sind? Also, ich glaube, dass das Thema Pyramiden und jetzt unabhängig von der Kammer ein kleiner, mickriger Startschuss sind für das, was eventuell da, sag ich mal, historisch mal neu geschrieben werden muss. Und das ist der andere Baustein, von dem ich gesprochen habe. Es ist jetzt nicht nur die Technologie, die neu aufgesetzt werden muss, sondern auch die Geschichte des Planeten Erde, die Geschichte der Bau der Pyramiden, die Geschichte über das, was vielleicht noch im Wasser versteckt ist und lauter solche Geschichten, die wird jetzt gerade erstmal die Tür aufgemacht.
Also ich sag nicht, dass die Übereinstimmung des Layouts mit dem Sternbild Zufall ist. Das kannst du durchaus beabsichtigt sein.
Mein Aszendent ist Sternbild Zufall.
Ja, ja. Aber ich meine, die waren sich ja der Sterne und der Konstellation ja schon gewahr. Also sagen wir mal die alten Ägypter. Und die haben ja auch in den Sternen ihre Götter abgebildet gesehen. Also kann es nicht auch sein, dass sie sich schon bewusst diese Konstellation als Vorbild genommen haben, um ihre Pyramiden so aufzubauen, halt in Ehrerbietung des Gottes, ja, der da dargestellt wird.
Ich denke halt auch, je nachdem, welcher Höhe du das Sternbild da drauf legst, ne? Also so, ist ja, was ich meine.
Naja, also wir haben ja
so ein Overlay,
der kann
auch anpassen.
Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über die Pyramiden, wisst ihr das noch?
Ja, wir haben 50 Folgen gemacht.
Okay, ich sag dir, welche Folge es ist. Es ist Folge 12, ja. Oh, langweilige ja, Stein,
30 Folgen her.
Langweilige Steinhaufen oder der hieß, Achtung, schalte mal fest, langweilige Steinhaufen oder Alienkraftwerk, das Geheimnis der Pyramiden. Und da haben wir ja auch
auseinandergedröselt.
Da haben wir noch Fernsehen gehört. Und da haben wir auch drüber gesprochen, also beziehungsweise in den Raum wurde geworfen. Ja. Ist jetzt da auch noch die Lichtgeschwindigkeit verbaut und noch andere geschwichtige mathematische Parameter und der Kammerabstände und
ja, wir haben aber auch gesagt, dass man sich viel schön rechnen kann, ne?
Also ja, genau.
Gewisse Sachen sind bestimmt beabsichtigt, manche Zufall und manche ergeben sich ganz natürlich aus der Geometrie des Dreiecks, der Quadrate vielleicht. Also so, ja, ich kann mich noch grob dran erinnern, jetzt ohne tatsächlich noch Einzelheiten parat zu haben.
Und diese Einzelheiten, die wir da besprochen haben, die Frage ist, wie lange bleiben die noch so Zufall? Ja? Oder vielleicht bleiben die kein Zufall mehr 2023, wenn noch andere Sachen, die in der Pyramide und vor allem unter der Pyramide sind, an die Öffentlichkeit demnächst geraten können. Müssen wir halt mal warten.
Das bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich finde es tatsächlich auch schön zu sehen, dass sie ja nachdem ja die einhellige Meinung, glaube ich, war, dass man die eigentlich schon komplett so weit durchsucht hat, dass anscheinend da trotzdem noch weiter geforscht wird mit relativ großem Aufwand. Mhm. Also man hat das Thema noch nicht ad acta gelegt und man hat auch kein Problem, neue Fundsachen kundzutun. Also insofern, ist spannend,
ist
ob
ja
da noch mehr kommt. Vielleicht liegt da jetzt auch mehr Fokus drauf.
Ist die Frage nicht eher so, warum jetzt oder wieso wurden, also ich meine, du hast ja auch ein bisschen geschmunzelt oder gestutzt, als es hieß, oh, was, noch eine Kammer, haben wir die übersehen. Muss man vielleicht auch mal recherchieren, wer denn die Aufsichtsbehörde für archäologische Ausgraben in Ägypten ist und ob da nicht eventuell auch noch eine Organisation dahinter steht, die gewisse Sachen zulässt, die in die Bücher geschrieben werden sollen und vielleicht auch sagt, das dürfen wir noch nicht.
Meinst du, da hat jemand einen Tipp gegeben? So, ey,
das klingt schon so, ne?
Guck doch mal da vielleicht.
Ja, oder vielleicht ist diese Organisation jetzt auch dazu verpflichtet, ihre Sachen, die sie bisher die letzten 100 Jahre nicht so öffentlich machen durfte, jetzt zu öffnen. Ja, also ich meine, die einen sagen, da sind auch die ein oder anderen Freimaurerorganisation mit inkludiert in diesen archäologischen, sag ich mal, politischen Strengen, die in Ägypten da herrschen. Weiß man nicht. Muss man vielleicht mal recherchieren.
Also du meinst, es ist vielleicht auch ein Tropfen im großen Fass der weltweiten langsamen Disclosure-Bewegung.
Das hast du jetzt gesagt.
Wer weiß nicht. Die weltweit langsam vorantreibende Disclosure-Bewegung. Es hat geklopft. Geiles Wort. Hallo?
Bei mir nicht.
Ja. Irgendwo hat es geklopft. Vielleicht ist es auch schon... es hat schon wieder geklappt. Dann sind wir damit durch. Wir haben nämlich noch ein paar Punkte auf dem Plan hier, ihr lieben Nasen.
Wir hatten noch eine News, die ganz interessant war.
Ja, wir haben noch Bluebeam, wir haben noch den Film, wir haben die Margret Walz, wir haben den Spielberg noch. Also es ist schon noch ein bisschen was. Und Missing 411 und haben ja noch ein Thema, meine Herren. Okay, let's go. Also, was war mit Bluebeam?
Also das ist eigentlich kurz und knapp abhandeln, weil wir hatten es ja in der letzten Folge, glaube ich, davon gehabt und prompt 2-3 Wochen später hat der Mischa was in der Tagesschau gefunden gehabt.
Ja, die Tagesschau. Ja, wenn es die Tagesschau schon sagt, dann muss was dran sein.
Wenn es die Tagesschau schon sagt, ja. Was hat sie denn gesagt?
Ja, ich bin auch gerade am Zurückscrollen.
Sie hat nicht mehr zusammenfassend, um es kurz und knapp zu machen, eigentlich das gesagt, was wir in der Folge gesagt haben, mehr oder weniger. Haben aber halt auch gesagt, dass das halt alles so ein bisschen, mit sag ich mal, Entspanntheit zu betrachten wäre, weil wie soll sowas schon passieren? Und um es kurz runterzubrechen, Operation Bluebeam in 2 Sätzen war ja die Annahme, dass eventuell so eine Art Alien-Invasion genutzt werden könnte, um eine globale, in Anführungszeichen, Weltherrschaft an sich reißen zu können.
Ja, aber das ist doch...
Aber ich fand es zumindest interessant, dass in der Tagesschau diese Project Bluebeam, ich sag mal, in Anführungszeichen Verschwörungstheorie, tatsächlich namentlich Erwähnung gefunden hat. Ne, weil ja man könnte das ja... Es ist ja schon ein bisschen ein Adel, wenn tatsächlich... das von der Tagesschau so aufgegriffen wird, ne? Wo man ja denkt, da wird ja alles, was nur halbwegs vielleicht halb sein oder unseriös ist, nicht erwähnt oder unter den Tisch fallen lassen. Ich finde leider jetzt meinen Link auch nicht mehr. Es war auf jeden Fall halt so, dass Bluebeam auf jeden Fall tatsächlich genau so eben erwähnt wurde mit dem Wortlaut. Da hieß es nicht von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern in irgendeiner Weltuntergangsfantasie genutzt, sondern man hat wirklich diese Theorie beim Namen genannt und das fand ich zumindest damals erstaunlich.
Ja.
Deswegen.
Was ja eventuell die Annahme unterstreichen könnte, dass es diese Art von Operation, was ja letztendlich ja auch ein militärisches Wort ist, ja, in gewisser Weise vielleicht schon mal wenigstens auf dem Blatt Papier irgendwo als Entwurf, um es mal wieder damit zu formulieren, Berichtentwurf, vielleicht schon mal irgendwie so vielleicht existiert hat. Oder
genau, zumindest, also es ist kein reines Hirngespinst von irgendeinem Typ, der sich was zusammenfantasiert.
Tja, aber es ist schon eine ganz diffuse Geschichte. Hä?
Also das Tagesschau wird auch immer unseriös.
Was ist nur los? Ja. Dann gab es in der ZDF-Mediathek einen Film über die Margret Walz, die das gleiche Verrückte macht wie der Paul, nämlich in der Cessna über den Atlantik zu fliegen. Könnt ihr auch euch anhören auf Alarmstufe Beige, Folge weiß ich gar nicht welche. Da ist aber Gast Paul und da reden wir über das Fliegen und das ist super interessant. Und Margret Walz wohnt in den USA, ist gebürtige Deutsche und macht professionelle Überführungen von kleinen Maschinen von Europa in die USA und auch zurück. Und das ist interessant. Könnt ihr euch mal angucken in der Mediathek vom ZDF. Wir verlinken das natürlich alles unten drunter. Und wie war das noch? Sie hat auch schon mal was gesehen, ne?
Also das Spannende ist eigentlich, dass diese Dokumentation eigentlich überhaupt gar nichts mit unserem Thema zu tun hat, sondern dass es da eigentlich prinzipiell über das Überführen von Flugzeugen, in dem Fall, sie arbeitet ja als Überführerin für einen Luftfahrzeughersteller TBM und bringt die fertigen Produkte zu den Käufern und wenn die in Amerika sind und die Firma ist aber in Europa, muss das Flugzeug ja irgendwie darüber geflogen werden.
Genau.
Und, übrigens auch und die Frage ist, was hat das mit unserem Thema zu tun? Ne? Und ganz am Ende der Dokumentation, die geht so 30 Minuten, könnt ihr ruhig da nochmal vorspulen, wird sich so gefragt, ja, also Margit Walz, was war eigentlich ihr spannendstes Erlebnis oder seltsamstes Erlebnis, das Sie jemals während der letzten 25 Jahren oder in Ihrer Arbeitszeit hier erlebt haben? Ja, und dann führt sie eine sehr, sehr spannende Begegnung aus. Sie hatte erzählt, dass sie da jetzt eigentlich nicht drüber reden würde, so einfach, aber sie hat da was erlebt und es wäre halt so vonstatten gegangen, dass sie da in dem Flugzeug saß, also in Nähe von dem, sag ich mal, Grönland-Nordpol-Ecke halt, ne, an diesem Slot. Man fliegt ja da über die nördlichen Blue Line. Und ja,
natürlich.
Ja, und da hat sie gesagt, sie fühlt eine Anwesenheit bei sich. Und ein paar Minuten später kam dann auch schon ein Funkspruch auf sie zu und sie wurde gefragt, ob sie denn irgendwas sehen würde. Mhm. Ja, sie hat gesagt, ja, sehen tut sie jetzt nicht und sie wollte natürlich auch in dem Funk jetzt nicht unseriös wirken. Was dann zur Folge hatte, dass sie dieses Anwesenheitsgefühl dann nach ein paar Minuten war wieder weg und sie ist gelandet und sie wurde dann direkt empfangen von ein paar netten Herren in Uniform und wurde gesagt, sie soll doch mal bitte kurz mitkommen, sie würden mal was zeigen. Naja, dann wurden ihr Radarbilderaufnahmen gezeigt, wie doch ein sich leuchtendes, schnelles Objekt wohl bei sich, bei ihrem Flug wohl für 10 Minuten an ihrer Seite entlang geflogen ist und dann nach diesen 10 Minuten mit einer wohl unglaublichen Beschleunigung und Geschwindigkeit wieder komplett weggeflogen ist. Und das lässt natürlich, oder selbst auch die Leute in Uniform haben natürlich gesagt, dass sie wohl anscheinend Besuch bekommen hätte von etwas, was noch nicht so ganz erklärbar ist, was man im allgemeinen Fachjargon als UFO bezeichnen würde. Und sie selbst hat dann natürlich am Ende auch gesagt, dass sie das jetzt in Anführungszeichen zwar nicht unterschreiben könnte, aber sie sich sehr sicher ist, dass es eigentlich naiv wäre zu glauben, dass wir die einzige Form von Zivilisation und Intelligenz wären und dass es vielleicht, wie sie so schön gesagt hat, vielleicht ein Besucher war, der mal hier beim Planet Erde vorbeigeschaut hat, wie wenn wir in den Zoo gehen. Das ist halt eine geile Analogie.
Ja.
Ja, und das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Sehr spannend, wirklich. Sehr spannend. Verlinken tun wir das in den Sendungsbeschreibungsnotizen oder wie der moderne Mensch sagt, Shownotes.
Sendungsbeschreibungsnotizen. Conny, was macht der Kaffee? Was war der Jetlag?
Ich wünsche mir übrigens tatsächlich, ne, ich wünsche mir so Beamportale. Es gibt ja nichts Schlimmeres als einen Langstreckenflug, weil der ist ja, gut, wir hatten ein paar Turbulenzchen, das war ganz schön, aber es war stinklangweilig. Also das ist mal wieder, ich finde, du sitzt da 7 Stunden rum und gut, ich konnte ein bisschen dösen, aber ich finde so Beamen einfach, es gibt ja nichts Schlimmeres als diese Warterei. Du wartest am Gate, du wartest beim Einchecken, du wartest bei der Sicherheitskontrolle, du wartest da, dann wartest du auf den Koffer, dann wartest du aufs Taxi, dann wartest du, dass es abends wird.
Also ich glaube, selbst wenn wir irgendwann mal so Beamflughäfen oder so irgendwas hätten, die Sicherheitskontrolle und der ganze Scheiß vorher, den wirst du dir auch so noch geben müssen. Dein Gepäck durchleuchten, ja. Das Einzige, was du dir halt sparst, sind diese effektiven 7 Stunden im Flugzeug, was aber natürlich trotz allem
schon mal eine Menge ist. Auf jeden
Fall schon mal eine Menge ist, ja.
Gut. Spielberg werfe ich mal in den Raum.
Ja, es gab ein Interview mit Steven Spielberg und zwar eine Late-Night-Show von Stephen Colbert, glaube ich. Ne?
Da, wo ich beim Italiener saß.
Ja, genau. Da wo du in New York nebendran beim Italiener gesessen hast. Und er ist interviewt worden, eben zum Thema Aliens gerade raus. Stephen Colbert hat gefragt, wie es aussieht, ob er Bock hätte, auch ein E.T. 2 zu drehen. Und über die Schiene sind sie dann auf Aliens generell gekommen. Und Paul hat es ja auch schon mal berichtet, dass ja gerade die Filmemacher eventuell in sehr gutem Kontakt stehen mit Leuten, die da ein bisschen mehr Bescheid wissen. Ich fand die Antwort von Steven Spielberg relativ schön. Er hat da auch sehr gute Ansätze. Er hat zumindest gesagt, er hat noch nichts gesehen mit seinen Augen, dass er sich noch nicht erklären kann. Was aber nicht heißt, dass er nicht an Aliens glaubt. Also er glaubt an Aliens schon allein darum, weil es eigentlich mathematisch unmöglich ist, dass sie nicht existieren. Ist auch ein sehr guter Ansatz, kann ich zu 100% unterschreiben. Er glaubt auch den Berichten vom Pentagon. Es müssen aber nicht zwingende Außerirdische sein. Also er glaubt, dass die Sichtungen und so weiter, dass die schon korrekt sind. Das ist aber nicht unbedingt, haben wir ja auch gesagt, was Außerirdisches sein muss. Und er bringt auch eine sehr interessante Theorie. Vielleicht sind es tatsächlich Menschen, und zwar wir Menschen, allerdings aus einer fernen Zukunft. Auch eine interessante Idee, dass es quasi zeitreisende Besucher sind.
Mhm.
Generell glaubt er aber daran, dass die Besucher oder die Außerirdischen gutmütig sind. Und er begründet es dahingehend, dass wenn die das schon schaffen, von weiß ich nicht wo zu uns zu kommen, dann ist die Technologie, das Wissen und ist so weit fortgeschritten, dass die es eigentlich nicht nötig haben, uns aus irgendeinem Grund zu vernichten. Weil ich glaube, in galaktischem Ausmaß gesehen sind wir auch einfach zu klein. Und auch unsere, vielleicht haben wir schöne Rohstoffe auf unserem Planeten, aber wir sind nicht der einzige Planet, der quasi so aufgebaut ist wie die Erde. Und auch das könnten sie auch woanders sich holen, wenn sie was überhaupt was bräuchten in dem Technologielevel, den sie ja dann offensichtlich jetzt schon haben. Insofern fand ich dieses schönes Interview, ich fand es auch, er hat es die Frage wirklich ernst genommen und auch ehrlich beantwortet, fand ich. Und da war ja gerade so öfter mal gerade Spielberg und auch damals Kubrick und so weiter, die eben die großen Weltraumfilme gedreht haben, zumindest als so halbwegs Mitwissende geführt haben, ist es schön, mal sowas ernsthaft von so jemandem zu hören. Also ich fand es okay, ich kann mich mit den Aussagen echt anfreunden. Ist ein kleiner Interview-Schnipsel, den kann man sich, glaube ich, auch auf YouTube angucken oder so. Könnt ihr mal gucken, Steven Spielberg, Stephen Colbert, Late Night, und dann müsstet ihr das eigentlich finden.
Gut. Zumal er ja auch gesagt hat, in dem Zusammenhang, er hat noch nie sowas gesehen, aber dass er den Menschen glaubt, die davon berichten, dass sie sowas gesehen haben.
Ja.
Was ja wiederum impliziert, dass er wahrscheinlich tatsächlich mit relativ konkreten Leuten da drüber gesprochen hat, die ja Sichtungen anscheinend hatten und Erfahrungen hatten und letztendlich vielleicht auch Grundlage für das ein oder andere Skript, das er ja gemacht hat, sein könnte.
Ja, natürlich, denk mal, wenn du so ein Drehbuch schreibst, dann musst du auch vorher mal, also ne, so wie ein Schauspieler, wenn er weiß, er muss ein, weiß ich nicht, Wissenschaftler spielen, sich mit den Leuten unterhält, um das so ein bisschen zu verinnerlichen, wirst du natürlich auch, wenn du so ein Drehbuch schreibst, mit Leuten reden, die natürlich zu der Story von dem Drehbuch passen, der wird er mit Sicherheit auch schon einige persönliche Erfahrungen geschildert bekommen haben, so Augen in Auge. Und ich glaube, da kannst du nochmal besser bewerten, wie glaubwürdig die Leute sind. Und ich glaube da schon, dass er sagt, er nimmt es den Leuten ab und er glaubt denen, wenn die das behaupten. Also so fand ich wirklich ein schönes Interview. Er hat es schön ernst genommen.
Willst du eigentlich mal wieder den Film E.T. anschauen? Ey? Ich habe das schon so lange her, dass ich den gesehen
habe. Das Problem bei dem Film E.T. ist, ich habe tatsächlich noch die alte DVD-Version, weil die neue Version, die überarbeitet ist und die du jetzt aktuell überall kriegst, ist wirklich furchtbar. Also haben sie ja diese E.T. Animatronic-Puppe ersetzt durch so einen 3D-animierten E.T., der auch noch zu einer Zeit erstellt wurde, wo die 3D-Animation nicht so geil war. Also er sieht schon dann schwer nach Disney aus. Und gerade der alte Charme macht ja aus, dass es eigentlich kein schönes Vieh ist, ist aber trotzdem an dein Herz wandert, weil es so eine ergreifende Geschichte ist.
Aber
da spielt der CGI-E.T. irgendwie, funktioniert da bei mir nicht so. Und noch dazu haben sie wirklich, um den Film jugendgerechter zu machen, den ganzen Cops ihre Schrotflinten und Pistolen aus den Händen rausretuschiert und haben den überall Funkgeräte reinretuschiert, was teilweise richtig albern aussieht, wenn die eine Straßenblockade haben und von hinterm Auto mit dem Funkgerät auf die fahrradfahrenden Kinder zielen. Also das ist, das hat den Film leider für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Es gibt allerdings tatsächlich noch leider nur auf DVD die alte Version in so einem Mediabook, die ist ziemlich selten. Aber solltet ihr die haben, haltet ihr auf jeden Fall fest. Das ist tatsächlich eine Rarität, die relativ teuer geworden ist mittlerweile. Ja. Ich weiß nicht, ob die alte Version jetzt dann irgendwann nochmal neu aufgelegt wurde, aber vor ein paar Jahren, wo ich mich tatsächlich da nochmal mit befasst habe, habe ich relativ viel Geld bezahlt, um noch die alte Version zu kriegen.
Nach Haus.
Leider nur in DVD-Qualität kannst du ja halt heute auf keinem Fernseher mehr angucken. Das
geht schwer, ja. Stimmt.
Nach Hause.
Aber trotzdem, schöner Film damals.
Ja, und das hier...
Was? Was ist jetzt? Das war ja die Melodie, ne?
Wir haben nichts gehört.
Ihr habt nichts gehört?
Nein, nichts gehört.
Oh, das ist natürlich doof, dass das
dann
jetzt...
Dann mussten sie singen.
Nee, ich wollte die Close Encounters of Third Kind Jingle, wollte ich...
Nein, das ist ein anderer Film. Vorsicht.
Ja, aber das war ja auch Spielberg, oder?
Ach so, ja.
Das ist Darum ging es mir.
Ah, ja, der hat viele krasse Filme
gemacht. Der Jingle klingt aber auch so ein bisschen wie der U-Bahn-Jingle in Berlin, wenn die Tür zugeht.
Habt also ihr, davon mal habt ihr seinen neuesten Film geschaut? Der kommt jetzt raus über sein eigenes Leben, ne? So,
will ich aber gucken.
Muss sehr geil sein. Aber der Conny hat ja noch ein Thema vorbereitet.
Ja, also mit Nürnberg. Den News sind wir jetzt, glaube ich,
durch. Mit den News sind wir jetzt durch, oder?
Ja. Großer Brocken, aber es ist auch viel passiert.
Ja, das stimmt. Jesus.
Das Gefühl, der wird immer gruseliger und immer länger. Ja.
Wird er auch. Wir reden über das Nürnberger Flugblatt von 1561 und seht's mir ein bisschen nach, ich bin wirklich mega kaputt und jetlagged. Das kann sein, dass ich jetzt so ein bisschen holprig durch den Kopf gehe. Das Nürnberger Himmelsspektakel von 1561, das war so ein Ereignis, das hat sich am 14. April 61 über, wer wird's glauben, Nürnberg zugetragen. Und der Vorfall wurde von einem Briefmaler und Drucker, der hieß Hans-Wolf Glaser, bildlich wie schriftlich auf einem ja kolorierten Flugblatt festgehalten. Und das wurde, ist in die Geschichte eingegangen als Nürnberger Flugblatt von 1561. Und dieses zeigt und beschreibt eine vorgebliche Himmelserscheinung vor der aufgehenden Sonne bei so zahlreiche Kugel-, Kreuz- und zylinderförmige Objekte am Himmel miteinander gekämpft haben sollen. Sehr spannend. Der Bericht wird unter Historikern und Meteorologen, aber auch als bei den Grenz- und was auch immer Protowissenschaften sind. Was sind Protowissenschaften, Micha? Cool, diskutiert. Und besonders die Ufologie.
Ja, ich google mal schnell.
Ja, Freunde der Präastronautik und Ufologen, die zeigen da ein reges Interesse an dem Flugblatt, da in dem darin enthaltenen Bericht ihrer Meinung nach eine Himmelsschlacht zwischen unbekannten Flugobjekten beschrieben wird.
Protowissenschaften, ganz kurz, ja. Sind quasi die Wissenschaften, die stattgefunden haben, vor wissenschaftlichen Stadium. Hat sich da die Wissenschaft noch befunden.
Also wenn einer was wusste, bevor es aufgeschrieben
war. Es war noch nicht 100% Wissenschaft, da war vielleicht noch viel Aberglaube, religiöse Einflüsse sowas drin, aber man hat probiert, das Ganze schon irgendwie zu erklären. Aber so die heutige Wissenschaft, die auf den Grundlagen der Physik und Chemie und so Mathematik basiert, die war dann schon ausgereift. Du Chemie. Hast, glaube ich, diesen Chemie. Herr Kern, ich sage Chemie, Sie haben es mir so beigebracht. das war die Protowissenschaft, der Vorläufer der heutigen Wissenschaft. Man hat quasi schon probiert, irgendwas wissenschaftlich zu analysieren, aber sagen wir mal, die Grundlagen haben gefehlt und dadurch ist die Beweisführung auch ein bisschen schwierig, was das angeht.
Okay.
Wenn ich das jetzt so kurz zusammengefasst habe.
Wenn man sich das, vielen Dank dafür. Wenn man sich das Flugblatt so anschaut, da ist die obere Hälfte handkoloriert und hat so einen großförmigen Holzschnitt, das ist so die dominante Hälfte. Und im unteren Segment, da findet man so einen Begleittext in altdeutscher Schrift. Und sowohl die Abbildung als Text stammen, wie gesagt, von Hans Glaser. Und die Darstellung zeigt so die Stadt Nürnberg und oben drüber sieht man so... über der Kirche St. Leonard so Flammen und es erscheinen so Kanonenkugeln und die sich aufs Dach stürzen und aus einem Haus direkt hinter der Kirche ragt eine Kanone hervor und Rauchsäulen und im Hintergrund sind so noch die Stadtteile zu erkennen. Die aufgehende Sonne ist da und es ist schon ein sehr spannendes Blatt. Ich weiß ja nicht, ob das schon Yellow Press damals war, ob das der Vorgänger ist von Yellow Press, was meint ihr? Also von so, oder Clickbait?
Also prinzipiell diese Flugblätter war natürlich auch sehr populistisch aufgemacht und unterstützt natürlich auch diese religiöse Weltanschauung, weil ja da auch, generell so Flugblätter gab es ja öfter mal zu irgendwelchen Ereignissen und Themen, ne, und die ja meistens so ein bisschen auch kirchlich geprägt haben, um die Menschen dran zu erinnern, ne, wieder in die Kirche gehen, nicht zu viel zu sündigen, so diese religiösen Themen aufrecht zu erhalten.
Ja, dass du halt echt dich immer schlecht fühlen musst.
Also prinzipiell sehr spannend ist, am besten für alle Hörer, wenn ihr mal kurz Zeit habt, googelt mal Nürnberger Flugblatt 1561, dann kommt ihr auf jeden Fall da raus. Auf Wikipedia gibt es auch einen ganz guten Scan dieser Grafik und des Flugblattes. Prominent ist natürlich in der Bildhälfte die Sonne. Hinter der Sonne sieht man zwei große Bögen, die, sagen wir mal, nach oben gerichtet sind. Mhm. Und auch noch auffällig ist ein, ich sag jetzt mal, großer schwarzer Doppelpfeil. Also da ist jetzt wirklich ein Haufen los. Man sieht einen Haufen so Rohre und Kugeln. Jetzt ist natürlich die Sache, wie interpretiert man das? Ne? Also jetzt aus religiöser Sicht, jeder sieht da so ein bisschen was drin, was natürlich in
die Frage seine ist, wie interpretiert das Scully und wie interpretieren wir das? Also das ist natürlich jetzt die Frage, die wir uns alle stellen. Ich habe die Übersetzung ins moderne Hochdeutsch da. Mhm. Seid ihr beide noch in der Leitung?
Ja, lass rauschen.
Mal hören. Ja, hau raus. Okay, also ich lese die jetzt mal vor. Im Jahre 1561, am 14. April gegen Morgen, zwischen Tagesanbruch und darauf, so morgens zwischen 4 und 5 auf der Uhr halt, ne, ist an der Sonne, gerade als sie aufging, ein gar schreckliches Gesicht erschien und zu Nürnberg in der Stadt, vor dem Tor und auf dem Land von vielen Männern und Frauen gesehen worden. Zuerst erschienen mit der Sonne zwei blutrote, halbrunde Striche, darunter bogenförmig und wie der abnehmende Mond, oben wie unten die Sonne schimmernd, auf jeder Seite Blutfarben. Das ist schon mal, also ein Blutmond gibt's ja heute auch.
Den siehst du aber eher nachts, ne? Also wenn er sehr nah am Horizont ist, ne, durch die Krümmung und durch die Verschiebung der Wellenlänge, wird er dann rot und sehr groß. Mhm. Das Phänomen nimmt aber dann ab, wenn er sich vom Horizont entfernt. Aber einmal, warst du fertig?
Nee.
Willst du noch weiterlesen?
Ringsherum um die Sonne waren zahlreiche, teils bläuliche oder eisernfarbene, wie auch schwarze, runde Kugeln zu sehen. Weitere von ihnen waren blutrot und zu beiden Seiten der Sonne ringförmig positioniert. Wieder andere erschienen in Dreierreihen. Weitere waren in Quadraten angeordnet. Zwischen letzteren waren blutrote Kreuze zu sehen. Und zwischen all diesen Kugeln und Kreuzen waren blutrote Striemen im Hintergrund zu erkennen. In diesem Bild mischten sich auch geschmeidige, hohle Rohre. Auch waren da drei große Rohre, eins zur linken Hand, eins zur rechten stehend und ein drittes über dem Ganzen. Und in diesen großen Rohren waren vier oder mehr Kugeln zu sehen. Das alles hat angefangen, miteinander zu streiten. Die Kugeln seien zunächst in die Sonne hineingeflogen, dann wieder heraus und sind gegeneinander geprallt. Bald hätten auch die großen Rohre begonnen, Kugeln abzufeuern und einander sich zu beschießen. Eine gute Stunde lang habe alles miteinander heftigst gestritten und gekämpft, sei dabei aber vor der Sonne auf und nieder gestiegen und habe sich bis zur Erschöpfung abgemüht. Schließlich seien, wie berichtet wurde, alle Objekte langsam vom Himmel herab auf die Erde gesunken. Als wollen sie alles in Brand setzen und aber das ist doch strange, ne? Und aber solche Zeichen bedeuten, was solche Zeichen bedeuten, weiß einfach Gott. Ist krass, oder?
Ja, also da gibt's ja jetzt prinzipiell mehrere Theorien dazu.
Es geht ja noch weiter.
Achso, es geht immer noch weiter.
Ja, noch drei Sätze. Da wir aber kurz aufeinander und so viele verschiedene Zeichen am Himmel haben, die der allmächtige Gott, als wolle er uns unseres sündigen Lebens zur Buße reißen und locken, erscheinen lässt, so sind die Gottesfürchtigen ihnen keineswegs zu verachten, sondern all jene trauerhaltige Wahrbildung, jetzt geht es sich ja um Gott und so, ne? Also, und unten drunter steht Amen. Also er denkt, das ist so von Gott eine Mahnung, ey, ne? Hände weg vom Schritt und immer mal vielleicht ein bisschen mehr in die Bibel gucken oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Man möge mir den schlechten Scherz verzeihen. Aber es ist doch ganz klar, was er da beschreibt. Also ich habe auch ganz kurz an so ein Dreieck gedacht. An so ein
UFO-Dreieck.
Ja, an so ein Dreieck, ja.
Also es ist schon so, dass Ja, also wie soll ich sagen, es gibt verschiedene Ansichten. Ich sag mal, die Ufologen sehen in dieser Beschreibung dieser großen Röhren, aus denen dann Kugeln rauskommen, auch gerne mal so dieses typische Alien-Mutterschiff, ne? Und dieser Streit der Kugeln unter sich, dass es dann irgendwie einen Krieg gegeben hat oder sonst irgendwas. Auf diesen großen schwarzen Strich wird jetzt da gar nicht eingegangen in dem Text, ne?
Mhm.
Also das hat mich wirklich gewundert, weil es eben noch in dieser Grafik so ein großer, auffälliger, schwarzer Pfeil drin ist, der, sagen wir mal, nach Westen zeigt, wenn es die Richtung ist. Was andererseits jetzt wieder oft kritisiert wird an dem Flugblatt, ist, dass die Darstellung der Stadt Nürnberg für keine Zeit passend ist. Also es fehlen wohl einige Gebäude, die in der Ansicht hätten drin sein müssen.
Ja, es muss so schnell gehen.
Die drin ist, ist anscheinend zu dem Zeitpunkt schon abgebrannt gewesen. Daraus wird dann zum Beispiel gefolgert, dass der Herr Wolf, oder wie ist denn der Wolf vor der Vorname, ne? Dass der Wolf, Hans Wolf Glaser, so heißt er.
Genau.
Der gute Mann, dass der das quasi nachträglich gemalt hat. Dass er vielleicht auch kein Augenzeuge war, sondern das über Hörensagen mitbekommen hat. Und dass auch zum Beispiel die Elemente des Holzschnitts der Stadt aus verschiedenen Zeiten oder anderen Grafiken abgeguckt wurden, um die da quasi, um halt die Stadt irgendwie darzustellen, dass er aber jetzt nicht unbedingt ortskundig war, weil ihm hätten diese Ungereimtheiten auffallen müssen. Also es kann durchaus sein, dass der dieses Flugblatt illustriert hat, kein Augenzeuge dieser Aktion selbst war. Dann ist es zum Beispiel auch so, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, diese beschriebenen Phänomene wissenschaftlich zu erklären. Also zum Beispiel diese Bögen, die man da sieht, ist tatsächlich sehr auffällig. Erinnert tatsächlich an sogenannte Halos oder auch Nebensonnen. Könnt ihr auch gerne mal googeln. Ist wirklich ein sehr interessanter optischer Effekt, der sich vor allem ereignet, wenn die Sonne, also wenn zwischen der Sonne und dir selbst zum Beispiel Luftschichten oder Wolken liegen, die Eiskristalle beinhalten. Und durch die Ablenkung des Lichts in diesen Eiskristallen entsteht um die Sonne rum, je nachdem wie hoch die steht über den Horizont, eben ein fast kompletter Ring, der jeweils an den beiden Seiten helle Punkte hat, sogenannte Nebensonnen. Das sind tatsächlich Phänomene, die man wohl relativ oft sogar beobachten kann. Also wenn man mal googelt, im Schnitt kannst du wohl an, sagen wir mal, 80 bis 60 Tagen im Jahr kann man solche Phänomene aus Europa tatsächlich beobachten. Muss man nur mal ein Auge drauf haben, sind halt nur verschieden stark ausgeprägt. Also im Winter, wenn du eher so eishaltige Wolken hast, siehst du das mehr. Also das könnte zum Beispiel diese Bögen erklären. Dann finde ich es auch auffällig, dass diese Rohre tatsächlich auch aussehen wie Kanonen, wie diese typischen gegossenen Kanonenrohre, die man so kennt. Das ist ja auch eine Interpretation, dass diese Umsetzung des Krieges halt visuell über diese Kanonen verdeutlicht werden soll. Und man sieht ja auch sogar, dass einige Rohre tatsächlich so Klappen haben, wie die Kanonen früher hatten. Und auch unten dieses dicker gegossene Ende, das ja quasi die Energie dieser Schwarzpulverexplosion dann nach vorne rausleiten sollte und dann aufhalten musste. Also das ist natürlich die Frage, war er wirklich Zeitzeuge? Und ist das nach viel Hörensagen entstanden? Es ranken sich noch so große Theorien um diesen schwarzen Pfeil, ob das jetzt irgendwie so Wolkenschatten waren, so Dämmerungsschatten oder irgendwas.
Oder war es also die Apokalypse?
Ist jetzt die Frage, ja genau. Also es wird halt von der Kirche gern genommen, um das so ein bisschen als Mahnung zu interpretieren, weil es auch der Krieg der himmlischen Heere, ne, und die apokalyptischen Reiter ja immer sowas sind, was so eine nahende Apokalypse oder den Weltuntergang voraussagt, wenn die Menschheit sich nicht am Riemen reißt. Und solche Ereignisse sind halt
in der Kirche gern
instrumentalisiert worden. Ja, also ist wirklich die Frage, ich weiß nicht, wie würde der Ufologe das deuten? Du hast mit Sicherheit andere Deutungsansichten. Es ist zum Beispiel auch interessant, sehe ich jetzt gerade, als ich auf die Wikipedia-Seite mal geguckt habe, es gibt sogar ganz ähnliche Ereignisse mit auch ähnlichen Flugblättern.
In Basel zum Beispiel.
In Basel und in Pleche.
Pleche.
Ja. Also ich meine, zumindest für diese Eiswolken-Halo-Theorie könnte zum Beispiel sprechen, dass es da jetzt im April war. als das passiert sein sollte, ne? 14. April.
Ja, 14.4., ja.
Wo du ja durchaus auch noch kältere Luftschichten hast. Könnte durchaus sein. Also es ist wirklich...
Ich finde, ja. Ich finde den, um mal in eine Fassade da rein zu grätschen, dieser Aspekt der Kirche und der Religion zu der damaligen Zeit, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie da in Anführungszeichen, und da will ich jetzt keinem zu nahe treten, ich will da gar nicht in religiöse Themen reingehen, aber vieles wird da so auf ängstliche Art und Weise wieder formuliert und irgendwie in Verbindung mit Götter und Gesichtern und so weiter und so fort gebracht. Es wäre mal interessant zu wissen, wie dieser Artikel komplett jegliche religiöse Interpretationsweise klingen würde. Das ist das eine, was mich so ein bisschen stutzig macht. Ja. Unabhängig davon, ob das jetzt einfach irgendein Wetterphänomen war oder tatsächlich was mit UFOs zu tun hat. Da muss man sich mal Gedanken darum machen, zumal ja die andere Aspekt ja jetzt interessant wäre. Das würde ja bedeuten, nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich, hätte was mit Außerirdischen zu tun, die da in irgendeiner Weise einen Konflikt austauschen, zufällig oder vielleicht beabsichtigt über der Stadt Nürnberg, dass erstens mal wir schon seit längerem unter, sag ich mal, eventuell Beobachtung oder Begleitung von anderen Wesen stehen würden, was ja wiederum auch ein bisschen den Aspekt, sie sind irgendwo, haben aber uns noch nicht entdeckt und kommen vielleicht bald mal an uns vorbei und dann werden wir sie kennenlernen, so ein bisschen in Frage stellen könnte, ne, weil dann vielleicht waren sie schon immer da, haben aber bisher nicht großartig Kontakt zu uns gehabt oder haben vielleicht da einen Interessenskonflikt gehabt mit dem, was gerade auf dem Planeten Erde los ist, weil die einen sagen, naja, der gehört uns, der Planet, und andere sagen, nee, der gehört vielleicht doch lieber uns und auch die Menschen, die auf dem Planeten drauf sind, die gehören uns und ihr braucht da jetzt überhaupt gar nicht ankommen und meinen hier irgendwie, ne? Also, das Spiel ja
1561 nicht allzu viel verändert.
Das spielt ja wiederum vielleicht ein historischer Aspekt oder der Baustein von der Geschichte, von dem ich ganz vorhin erzählt habe, auch wiederum eine wichtige Rolle, was es da vielleicht noch zu entdecken gäbe, was über die letzten 100, die letzten 1000, die letzten 10.000 Jahre bis zurückzuführen zu Atlantis und Lemuria und Enki und Enlil, über den wir ja auch schon angerissen haben, zu sprechen kommen. Also ist sehr, sehr spannend.
Ganz spannend. Muss gerade mal räuspern. Räuspern, mein Gott. Heute stehe ich so ein bisschen wirklich durch. Was ist denn das jetzt? Ah, ist bei euch. Ja, ist auf jeden Fall eine krasse Story so mit dem Nürnberger Flugplatz.
Ich hätte da halt auch um den Anschluss zu bringen, ja, wie die Geschichte weitergehen könnte. Also
das wäre jetzt meine Frage. Gibt es dazu noch Anschlussmaterial?
Part 2.
es gibt leider nicht so viele Details aus meinen Quellen, was jetzt da 1561 passiert ist. Aber ich habe extrem viel Stoff, der dazu hinführt, was vielleicht 1561 passiert sein könnte und was auch noch bis in die heutige Zeit 2021 letztendlich vielleicht das Problem gewesen sein könnte, über all die Jahre, was mal zwischendrin mal ein bisschen ja, sichtbar wurde und dann vielleicht auch wieder nicht mehr sichtbar wurde, vielleicht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall diesen Baustein der Geschichte, den hätte ich zu gerne Lust in der nächsten Folge ausführlich.
Natürlich.
Da haben wir unseren Cliffhanger. Da
haben wir wieder. Ja, interessant. Also, pickepackevolle Sendung heute. Die 50, ihr Lieben.
Ja. Ja. Wer hätte es gedacht?
Und jetzt möchte ich mal was loswerden. Wir machen das jetzt seit 2019. Und erstmal vielen Dank für euer Feedback und vielen Dank für eure, wir haben saugute Bewertungen bei Spotify zum Beispiel. Wirklich schön. Vielen Dank dafür. Freue ich mich sehr drüber. Und über das Feedback freue ich mich auch immer und immer und immer wieder. Und seid uns nicht böse, wenn wir nicht jede Mail und jedes Ding hier mit reinnehmen können. Und nochmal, wir versuchen alle 4 Wochen eine Hauptfolge rauszubringen. Und alle 14 Tage versuchen der Paul und ich, euch einen Fall vorzustellen. So eine Entführung oder eine Sichtung oder was auch immer. Die letzte Folge ist natürlich ein bisschen abgedriftet und war eigentlich viel länger als gedacht. Und 55 Minuten und 55 Sekunden ging sie. Das war reiner Zufall. Das hat nichts mit Spekulation zu tun. Hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie, keine Ahnung, euch irgendwie verwirren wollten. Es wurde da so ein bisschen spekuliert, alles gut. Aber ein großes Dankeschön an alle, weil wir haben fast 10.000 Hörer und das ist Wahnsinn. Und meine Frage ist, warum hört ihr uns alle und abonniert uns nicht auf Instagram? Das würde uns sehr viel noch ein bisschen Bekanntheit bringen, wenn ihr uns einfach bei Instagram folgen würdet. Und das tut nicht weh. Drückt einfach den Folge-Button und gut ist. Und wir würden uns alle freuen. Ja, 10.000 Hörer finde ich voll krass und vielen Dank. Ich wollte es einfach mal sagen, wirklich vielen Dank. Das ist Wahnsinn. Ja. Vielen Dank. In diesem Sinne habt
die
ihr noch...
Die nächste X-Folge, die müsst ihr aber dann leider mal ihr zwei wahrscheinlich miteinander machen, weil ich bin unterwegs auf anderen Umlaufbahnen im nächsten Monat.
Ja, dann pausieren wir jetzt
kriegen wir auch hin.
Das können wir auch immer, oder wir pausieren eine X-Folge, weil ich bin nächsten Monat auch ein bisschen busy. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinbekommen.
Alle sind on the road, oder was?
Ja, es stehen ein paar Sachen an jetzt gerade so bei mir und kriegen wir aber hin und vielleicht schaffen es der Mischa und ich ja irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten über eine schöne Geschichte zu erzählen. Oder ich erzähle euch alleine eine Geschichte, das geht ja auch theoretisch. Ja,
kriegen wir schon irgendwie hin.
Ja, ansonsten lese ich euch selber einen Fall vor. Es gibt ja genug Material in den Tiefen des Internets. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
Ciao. Ciao.